Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil. Heute freue ich mich sehr besonders, ganz viel sehr, weil es ist wieder eine Gastfolge und ich habe heute hier die Jule Jankowski. Herzlich willkommen, liebe Jule.
Hallo, lieber Holger.
Die Jule ist erstmal vor allen Dingen Podcast-Host. Es gibt den Good Work Podcast, jetzt ganz neu, Teil des Brand 1 Netzwerks. Da musst du mir gleich was drüber erzählen. Mhm. Also unter anderem, wie ich das auch schaffen kann. Also großer Podcast zum Thema Good Work, da reden wir gleich noch drüber. Jule ist Autorin, hat ein Buch geschrieben, das heißt Zwischen Alt und Neu liegt gut. Darüber reden wir auch gleich noch. Und Jule, du bist systemische Organisationsentwicklerin und ich glaube, du hast dich mir mal vorgestellt als, ich komme ja eigentlich aus der empirischen Sozialforschung.
Mhm. Ist komisch, oder?
Ja. Ich finde das super.
Es ist irgendwie erstmal so, oh, okay, und Schlüsseldienst hat es ja auch noch, ja.
Ist das so?
Nee, den brauche ich vielleicht manchmal, weil ich so verschlampert bin in so Sachen. Aber ja, gut. Du, wie bei den meisten, die schon ein paar Jährchen auf dem Planeten rumtouren, gibt es auch in meiner Vita so ein paar Schleifen. Und die erste Schleife war zugegeben ganz schön lang. Also was heißt die erste? Aber so meine längere erste berufliche Station. Und da ging es um, ja, früher hat man das so Marktforschung, Kundenforschung genannt, ja. Ich bin dann sehr stark auf das Phänomenologische abgebogen, also sehr stark in Richtung qualitative Forschung, Customer Insights, unter dem Decknamen oder unter Decknamen, siehst du, schon verräterisch. Unter der Überschrift war ich viele Jahre bei der Deutschen Lufthansa beschäftigt und habe mich mit dem Phänomen Kunden beschäftigt. Und das Phänomen Kunde ist auch nichts anderes als das Phänomen Mensch. Das hat mich total in Bann gezogen, schon immer. Und ja, und dann habe ich aber auch schon gespürt im Konzern, um was es eigentlich geht, nämlich wie organisieren wir Veränderungen, wie gehen wir mit bestimmten Verhaltensweisen bestmöglich um, auch um im Team, im Gesamtkontext gut arbeiten zu können. Das waren so Fragestellungen, die mich dann sehr beschäftigt haben und ja, und dann kam irgendwann so der Impuls zu sagen, will ich das hier auf dem großen Tanker oder baue ich mir lieber ein kleines Ruderboot und steige da ein?
Da bist du ins Ruderboot eingestiegen.
Sozusagen,
bist gerudert.
Ja. Also es gibt ja diesen, du kennst den Sprung, das war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich sag gern mal an der Stelle, mit dir kann ich so reden, Holger, das war eine Arschbombe in eiskaltes Wasser.
Ja, wir piepsen hier nicht, in diesem Podcast wird nicht gepiepst.
Wird nicht gepiepst, ja.
Aber eine Arschbombe, weil es wehgetan hat oder weil es so Spaß gemacht hat?
Beides, beziehungsweise es war halt wirklich aus hoher Höhe und in eiskaltes Wasser, weil ich ja, wie gesagt, eher aus dieser Marketing-Produktentwicklung, Kunden-Insights-Perspektive kam und jetzt plötzlich mich in diese People-Themen reingeworfen habe. Und das war ein Stück weit so, also ich kann es ganz praktisch machen, warte mal ganz kurz, mein Hund macht mich wahnsinnig, Sekunde.
Der träumt, oder?
Nee, der will rein.
Ach so, ich dachte, der liegt neben dran und der träumt oder so. Jetzt ist er drin, darf mitmachen.
Jetzt darf er mitmachen.
Wie heißt
ich hoffe,
er?
Ruby.
Die Ruby. Also ich kenne sie persönlich, aber ich habe den Namen vergessen.
Ruby ist an Bord. Und also ich kann das ganz plakativ schildern. Und zwar bin ich früher auf die Messe, siehst du, jetzt geht's schon los. Wie hieß die Messe? Planung, Analyse hatte da so eine Messe. Es gab also eine Marktforschung, einen Kongress, ja, zu dem bin ich früher immer getabert nach München. Und dann plötzlich war ich auf einmal auf der Zukunft Personal. Und als ich dorthin bin und dann dachte ich so, ah, okay, das ist jetzt so manifest, dass ich in einer anderen Branche unterwegs bin. Mhm. Das war für mich so spätestens in dem Moment klar, okay, ganz andere Dynamik, ja.
Witzigerweise kann ich es genau nachvollziehen, weil ich war auf der letzten Zukunft Personal. Nachdem ich ja den größten Teil meines Lebens so in so Unternehmensberatungskontexten zugebracht habe, ganz am Anfang meiner Karriere tatsächlich noch auf diese C-Bit rumgefallen bin, die Älteren werden sich erinnern. Und deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen, zu sagen, ah, okay, jetzt sind wir gerade hier im Bereich Personal und OE. Da bist du angekommen, hast dort gearbeitet, hast dort Dinge getan und dann kam Corona. Und dann haben wir uns alle irgendwie ein Stück weit umgeguckt, gesagt, was machen wir denn jetzt? Viele haben sich zurückgezogen. Wenn Menschen bedroht werden oder mit Unbekanntem konfrontiert werden, ziehen wir uns gerne auf das zurück, was wir können. Ich nicht so. Ich habe angefangen, Brot zu backen und Hochbeete zu bauen, wie jeder irgendwie. Aber du bist in die Forschung zurückgegangen.
Genau. Also wenn es irgendwie so einen kleinen visionären Moment gab in den letzten Jahren, dann war es wahrscheinlich der, dass ich mich so im Februar, Anfang März, als es sich so zuspitzte, wirklich gefragt habe, wow, das ist krass. Also so eine Veränderung, die da jetzt gerade auf uns zurollt, vor allen Dingen in der Arbeitswelt. Für mich war ja immer dieser Dreh- und Angelpunkt die Schulschließung, weil ich mir einfach die Frage gestellt habe, was passiert, wenn jetzt die Schulen zugehen? was passiert mit den Kindern, wer ist bei den kleinen Kindern, ja, die können wir ja schlecht zu Hause lassen, dann wird ja auch anderes folgen, da sprach noch keiner von einem richtigen Lockdown und dann war schon so meine Überlegung, wie soll das gehen? Also ein Tag Homeoffice, schon im Konzern Riesenaktion, ja, und jetzt soll auf einmal das komplett auf Remote laufen, also bürofähige, remotefähige Arbeitsprozesse. Da habe ich gesagt, das ist so extrem, das wäre wahrscheinlich ganz schlau, jetzt mal mitzuschreiben. Also einfach einen Fragebogen machen, eher phänomenologisch orientiert und Menschen zu fragen. Und da war mir ehrlich gesagt, Holger, erstmal jede recht, die arbeitet. Weil ich wollte nicht die Wissensarbeiter oder die Menschen, die besonders viel Einfluss haben oder die besonders prekär betroffen waren von diesen Veränderungen, sondern querbeet, also wirklich Perspektivenreichtum. Ja.
Du hast viele Leute interviewt seitdem und wir steigen jetzt mal ein, hast einiges gelernt und wir steigen aber mal ein mit unserer Standardfrage für Gäste. Und die ist, eine Zeitreisende ist im Jahr 2004 in eine Zeitmaschine gestiegen. Wo warst du 2004?
Weißt
du
das? Also, ja, das weiß ich schon. Also beruflich war ich dort so in der Mitte meiner Karriere bei der Deutschen Lufthansa und habe mich gerade mit der Frage beschäftigt, was die absoluten Super-Top-Kunden der Deutschen Lufthansa wohl über das Produkt und über den Service-Gedanken dort denken, nämlich die Horn Circle. Da wurde gerade als neue Kaste sozusagen eingeführt und das durfte ich begleiten. Ja.
Wildes Feld. Also 2004 steigt sie in die Zeitmaschine, kommt jetzt 2024 raus, fällt dir vor die Füße, du bist der erste Mensch, den sie sieht. Und sie stellt dir zwei Fragen. Sie sagt erstens, wer bist denn du? Und zweitens, was muss ich denn über diese Welt jetzt hier 20 Jahre später, 2024 wissen? Also was würdest du der Zeitreisenden sagen? Wer bist du und was muss sie über die Welt wissen?
Also ich glaube, ich würde ja schon sowas sagen, wie ich bin Organisations- oder Unternehmensberaterin, um einfach da einen Anschluss zu gewährleisten. Also schon beim Wort Podcasterin wäre schon Burp. Was ist dein Podcast? Was ist eine Podcasterin? Das würde ich wahrscheinlich schon gar nicht in den Mund nehmen. Also da würde ich wahrscheinlich sowas sagen, wie ich publiziere oder ich spreche zu Themen der Veränderung. Das würde sie wahrscheinlich auch nicht verstehen. Zusammenarbeitskultur wäre auch schon schwierig. Ich glaube, effektives Zusammenarbeiten, da würde vielleicht schon so ein bisschen der Groschen klicken und wie Teams zusammenarbeiten, ja, damit hat man sich 2004 auch schon beschäftigt. Ja, ich glaube, das würde ich schon sagen. Aber dieses, eher sagen wir mal, der publizistische Teil meiner Arbeit, den würde ich sehr abstrakt erklären, weil wie gesagt, viele Formate davon hätte es 2004 noch nicht gegeben. Und ich würde ja sagen, stelle ich darauf ein, dass die Menschen sich sehr viel mit Meinung, Ansichten auseinandersetzen. Also, dass ein hoher Diskursgrad stattfindet, dass also soziale Medien, ich überlege gerade mal, ja doch, Facebook gab es schon, explodieren in jeglicher Form von Couleur und dass das auch sehr stark in die Arbeitswelt rein diffundiert und dass man erkleckliche Zeit damit und Energien damit verbringt, nicht nur zu arbeiten, sondern auch darüber nachzudenken, was Arbeit im Kern ausmacht, wie Arbeit bestmöglich gelingt und wie wir sie uns auch wünschen. Ich glaube, das wäre 2004 erstaunlich gewesen.
Ich habe eben mal nachgeguckt, dass das Wort Pod kommt aus dem Stanley Kubrick-Film von 2001. Da war das recht frisch. Also es gab wohl schon so die ersten, das Podcast als Medium 2004, aber da muss man schon sehr, sehr, sehr Early Adopter gewesen sein, um das Wort zu kennen oder sich was drunter vorstellen zu können. Ne?
Naja, es gab den iPod.
Den
ja, du erinnerst dich, ja, genau.
Aber also der war da offline, ne? So,
ja, der war offline, aber dieses Pod und Casten, also irgendwas für die Ohren und Streamen und Casten und ja, irgendwie so, glaube ich, da kommt es her. Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Ja, ja.
Aber auch, es sind auch auf der anderen Seite sind es auch nur 20 Jahre. Naja.
Ja.
Was würdest du ihr denn jetzt sagen? Weil du hast gesagt, dass wir überdrehen ein bisschen, meine Sprache jetzt nicht deine, aber ich glaube, also ich stehe dazu, ja, wir überdrehen ein bisschen, auch in sozialen Medien etc. Das hat auch einen Einfluss auf die Arbeitswelt. Menschen sind opinionated, wie man auf Englisch sagen würde, ne, was du sagst. Mhm. Wir haben viel Meinung zu unheimlich vielen Dingen. Mhm. Das ist auch sehr anstrengend. Mhm. Wir müssen auch viel Meinung haben. Es gibt auch viel mehr Dinge, zu denen man wirklich eine Meinung haben muss, wir haben Krisen und wir haben Zeug, das gab es nicht. Was braucht es denn deiner Meinung nach heutzutage, um gesund und robust und glücklich arbeiten zu können?
Mhm. Also nicht nur arbeiten, ich würde fast sagen, fast leben. Also diese Balance aus der Vielfalt, die sich ja ergeben, da sind ja unwahrscheinliche Chancen und Verheißungen. Also gerade für Menschen, die sich gerne ein Eichhörnchen ablenken lassen, ist es ja Verlockung und Versuchung zugleich. Und ich glaube, es braucht einerseits die Neugier, die Offenheit, sich dem hinzuwenden, aber dann auch brutal die Fähigkeit, sich zu fokussieren und zu sagen, okay, wo setze ich einen Punkt? Wovon muss ich mich für den Moment vielleicht auch nur gedanklich verabschieden, weil ich es unmöglich alles orchestrieren kann und alles miteinander in Bezug bringen kann? Und ich glaube aber, nur Fokus allein ist nicht die richtige Haltung. Ich glaube, eine Offenheit ist schon wichtig, denn sonst sind wir ja in dem, was wir gemeinhin so als Blase verstehen. Dann bin ich tief in meinem Tunnel, ne? Und habe wenig Berührung nach rechts und links. Und das fände ich jetzt auch kein schönes Zielbild.
Ja, ich häng total an diesem Fokus, ne? Du bist ja auch jemand, du benutzt gerne mal das Wort Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Wir müssen bewusst mit unserer Aufmerksamkeit umgehen. Meine Kids sind 4 und 7. Und die lernen gerade Aufmerksamkeit und Fokus und so weiter. Und ich merke immer, soll ich das sagen, ne? Also meine Theorie ist, ich habe da früher viel einfach frei Haus bekommen. Ich habe Fokus ganz früh trainiert. Und das klingt jetzt platt, aber ich hatte halt nur 3 Fernsehsender. Ich musste, ne? Also da hast du halt geguckt, was lief. Du konntest gar nicht umschalten die ganze Zeit. Meine 7-Jährige ist kaum noch in der Lage, so eine 10-Minuten lange Folge Paw Patrol am Stück zu gucken, weil die hat ja skippen gelernt, ne? Die kann vor und zurück und vor und zurück und vor und zurück. Hast du früher so ein bisschen um Kassettenrekorder machen können, aber eigentlich auch nicht so richtig. Weißt du, was ich meine? Durch die Technik.
Total.
Wir haben und das auch nicht zu schätzen gewusst, dass wir quasi so frei Haus diese eine höhere Konzentrationsfähigkeit einfach antrainiert bekommen haben, weil es gab ja nur eine Sache.
Ja, wir merken das ja bei allen Formaten. Wir merken das bei Filmen. Wenn du dir Filme anguckst, wir sagen, oh, komm Kids, wir gucken uns mal das an. Das ist so ein lustiger Film und die schlafen ein, weil es einfach schon aufgrund der Kameraführung und der wenigen Schnitte so lame wirkt für die. Ja? So wenig dynamisch und so ungewohnt. Und auf der anderen Seite, ich war hier neulich auf einer Party und da war DJ und da waren viele jüngere Menschen auch. Und mich hat das total irritiert, weil spätestens nach 80 Sekunden hat er das nächste Lied angespielt, also den nächsten Song. Und das fand ich total, ich sagte, hey, das ist doch gerade ganz cool. Und wir noch so, weißt du, 6 Minuten Extended Version und so, das ist ja natürlich genau das Gegenteil. Und das sind schon Phänomene, das können wir jetzt ganz weit oder ganz eng spannen, die meiner Meinung nach was miteinander zu tun haben. Das ist so ein Nicht-Aushalten-Wollen von, ja, bin da, done that und ab zum Nächsten und bloß nicht in irgendeine Art von Überdruss oder Langeweile kommen oder von Gleichförmigkeit, also ein neuer Reiz, ein neuer Impuls, was natürlich das Leben unglaublich prallvoll lustig macht und bunt und uns auf anderen Ebenen so wahnsinnig viel abverlangt.
Wo bist du denn oder wo verortest du dich denn in dieser Diskussion, was Generationen angeht? Ne? Also gibt's Generationen überhaupt? Gibt's Generationenkonflikte? Weil das, was wir jetzt gerade sagen, klingt nur ein bisschen so, als ob du schon auf der kognitiven Ebene ein Kompatibilitätsproblem hast, wenn wir nicht mehr dieselben Filme gucken können und nicht mehr auf dieselben Partys gehen können.
Naja, das würde ich nicht sagen. Mir fällt es auf. Also ich finde dieses Generationenthema relativ schwierig. Und zwar, weil wir ja verschiedene Effekte miteinander vermischen. Wir haben einmal einen wirklichen Generationeneffekt. Also Generation als Kohorte von Menschen, die zur gleichen Zeit geboren sind und unter dem Einfluss ähnlicher großer oder eines großen Ereignisses standen. Also Gen X, Gen Y und so weiter wird ja auch entsprechend benannt nach Einflüssen. Und das ist das eine. Also das heißt, weil ich zur Zeit dann und dann geboren und sozialisiert wurde, verhalte ich mich in der Hinsicht so oder nicht so. Das ist schon mal das Problem, das überhaupt empirisch nachweisen zu können, weil ich kann ja schlecht da irgendwie einen Doppelblindtest machen. Also ich kann das ja schlecht als Test experimentell ansetzen. Also es ist immer unheimlich schwer rauszurechnen. Liegt das jetzt nur daran, dass dieser Mensch Gen X ist oder liegt das daran, dass dieser Mensch jetzt genau 52 Jahre alt ist? Oder ist das vielleicht sogar ein Phänomen, was ein Zeitgeist ist? Also was nicht nur der Gen Xer hat, sondern auch der Gen Zler. Und wenn man da genauer reinschaut, dann lösen sich diese sogenannten Generationseffekte zum großen Teil auf und lassen sich zurückführen entweder auf Alterseffekte oder auf Zeitgeistphänomene. Und dann bleibt so viel substanziell gar nicht mehr übrig und ich würde trotzdem sagen, ein bisschen was bleibt. Ja, also es wird garantiert einen Unterschied machen, ob ich unter dem Eindruck von TikTok groß geworden bin oder von Gummitwist. Also das wird etwas mit mir tun. Ob es deswegen die ganze Welt, meine Arbeitshaltung und so weiter und so fort, was alles da in diese Kiste jetzt reingestopft wird, erklären kann, da hätte ich mehr als ein Fragezeichen. Also ich versuche das dann schon immer so gedanklich zu sortieren. Ist das eher eine Frage von Alter, von Generation oder von Zeitgeist?
Also es ist auch eine Vereinfachung, einfach dieses Generationsding.
Ja, brutal. Und es ist alles
zusammengestopft.
Billion Money Machine, ja. Also ich sag mal, wer verdient an diesen Generationskonflikten, den sogenannten Menschen, die sich mit Beratungskonzepten für Generationskonflikten, also wir, wenn wir es anbieten wollen würden.
Was müssen denn Organisationen können? Ne, jetzt sind wir bei Generationen gewesen und die clashen in Organisationen teilweise zusammen, wenn wir dran glauben. Oder der clashen Sachen zusammen, sagen wir es mal so.
Naja.
Muss das schon, eine Organisation beherrschen? Muss ein Konzern heutzutage einen Intergenerationsdiplomatiebeauftragten MWDX haben?
Ich glaube schon, also ob wir den so nennen. Also wenn ich sage, dass viele sogenannte Generationsprobleme sich auf andere Dinge zurückführen lassen, sage ich ja nicht, dass es da nicht doch Konflikte gibt. Und zwar sehen wir einfach beispielsweise, dass wahnsinnig viel mehr Geld logischerweise und Ressourcen in die Weiterentwicklung von jungen Menschen gesteckt werden. Wir haben im Moment ein Erzählformat, das dahin geht, wir müssen uns wahnsinnig gut für den Fachkräftemangel wappnen. D'accord, vollkommen richtig. Also nächster Schritt, wir müssen sehr gut verstehen, was eine Gen Z möchte. Ja? Ich frage mich, warum müssen wir uns nur das fragen? Natürlich müssen wir uns das fragen, Zukunftsperspektive. Wir sollten uns aber auch fragen, was machen wir mit denen, die wir schon da haben? Und da ist so vor allen Dingen don't kill the middleman, also vor allen Dingen so die mittlere Ebene, die also alterstechnisch betrachtet, die also vielleicht schon etabliert sind im Unternehmen, noch ganz schön lange Zeit haben, bis sie das Unternehmen qua Alter wieder verlassen. Aber was machen wir damit? Also wie geht da eine Entwicklungsreise weiter? Und ich finde, diese Sortierung und Silosierung, die brauchen wir nicht noch künstlich zu unterstützen, sondern eher in Projekten, das wirklich gezielt, vor allen Dingen in Innovationsprojekten. Das hat beim Podcast die Dr. Irene Kilubi auch nochmal angeregt. Also nicht nur nette Dialogformate machen, sondern speziell in Innovationsprojekten da auch so eine Diversität anstreben. Das finde ich schon smart. Also das finde ich schon klug, da eher gemeinschaftlich drauf zu gucken und wirklich divers und nicht nur zu sagen, wie richten wir uns bestmöglich an den Bedürfnissen junger Menschen aus.
Mhm. Ich will eine Sache reinwerfen, weil wir haben mal so eine Untersuchung gemacht, da ging es um Stellenanzeigen, ne? Stellenausschreibungen. Mhm. Und wir haben Killer-Keywords gesucht. Also was muss drin sein und wenn es nicht drin ist, dann bewirbst du dich nicht oder wenn es drin steht, dann bewirbst du dich nicht. Und haben dann tatsächlich eine Alterskohorte gehabt, die gesagt haben, wenn in der Anzeige Work-Life-Balance drin steht, dann bewerbe ich mich nicht, weil dann weiß ich schon, die haben ein schlechtes Gewissen, dass ich zu viel arbeiten werde. Und die, das haben quasi erst die jüngere Kohorte gesagt. Und die Älteren haben gesagt, wenn da nicht Work-Life-Balance drin steht, dann bewerbe ich mich nicht, weil dann haben die das nicht und dann beuten die mich aus. Und dann wird es interessant, weil jetzt musst du auf einmal diskriminieren. Du musst im Grunde genommen jetzt hingehen und sagen, okay, wir steuern eine Anzeige an die Alten aus und eine an die Jungen, weil die haben einfach sich gegenseitig ausschließende Sprache. Aber ich fand das andere, was du eben gesagt hast, total spannend, nämlich, und das will ich auch nochmal fett unterstreichen, wir haben mit diesem Diversity-Kram und in den Altersthemen in Unternehmen ganz viel, ja gut, heutzutage nennen wir es vielleicht Virtue Signaling, aber da wird geredet, da gibt es irgendwelche Austauschformate, irgendein nett gemeintes Mentoring oder Reverse Mentoring. Und das ist auch alles ganz nett, aber das ist manchmal, will ich sagen, so der philosophische Arm der aktuellen Arbeitskultur. Aber wo ist denn der Handfeste? Wo ist denn der, ihr müsst jetzt auch mal was hinkriegen? Also wir stopfen euch jetzt mal ganz divers zusammen, aber mit dem harten Ziel, in 3 Monaten habt ihr euch ein neues Produkt ausgedacht.
Das ist nett, ja, und es ist nice to have. Das ist auch so, dass man lernt schon ein bisschen was über die Erlebniswelt des anderen kennen. Das hat ja noch nie bekanntermaßen irgendjemanden geschadet. Mhm. Der Transfer ins echte Tun ist trotzdem groß. Und ich meine, in den ganz normalen Abteilungen, Teams sitzen die Menschen ja nebeneinander. Ja, jung, alt, Männlein, Weiblein, soziale Herkünfte gemischt. Wenn wir so eine unterschwellige Hypothese haben, was das Thema Alter betrifft, die da hingeht im Sinne von jung kann von alt Arbeitsethos lernen, alt kann von jung, Digitalisierung, Innovationsfähigkeit lernen. Also ich bin jetzt hier mal sehr platt unterwegs, aber das sind ja nun mal so Stereotype, mit denen wir uns befassen. Dann macht es doch genau Sinn, eben in Projekten, die sehr zukunftsorientiert ausgerichtet sind, wo eben genau das erwartet wird, also wo ich viel mich mit zukünftigen Technologien beschäftigen muss, wo ich ein hohes Arbeitsethos brauche, ein hohes Engagement. Wenn wir da Menschen aus unterschiedlichen Kohorten, Generationen zusammenbringen mit unterschiedlichen Erfahrungsständen, dann wird es doch spannend. Also explizit in solchen Umfeldern, das finde ich eine total coole Idee, da reinzugehen, Und es nicht eben nur bei diesen Dialogformaten zu belassen. Ne? Weil das ist der leichte, das ist der easy Part. Also sich in einem Workshop gut zu verstehen und zu sagen, ach was, das fandet ihr lustig, als ihr jung wart. Ja, das schafft Nähe und Sympathien. Mir wäre das zu wenig.
Hast du da Cases gehabt in deinem Podcast oder generell eine Erfahrung? Was würdest du sagen, was braucht es denn, damit diese, bleiben wir jetzt mal bei den Generationen, das kann man aber auch in Richtung interkulturell drehen, ganz genauso. Also was braucht denn ein diverses Team, um nicht nur eine gute Unterhaltung zu führen, sondern tatsächlich auch gut zu arbeiten und einen guten Output zu haben?
Also da bleiben wir mal im Bild. Bleiben wir mal im Bild und machen so ein Innovationsteam auf. Dann würde ich natürlich schon erstmal damit starten. Ich muss jetzt da nicht gleich ganz tief in die Kiste greifen und erstmal erzähl mir mal deine Kindheit, ich erzähl dir mal meine. Aber schon für wechselseitiges Verständnis eine Brücke bauen. Das finde ich schon sinnvoll. Und ich finde immer die Fragestellung, was kannst du von mir lernen, was kann ich von dir lernen und vice versa in alle Richtungen, schon sehr spannend.
Also das wäre jetzt klassisch Teambuilding. Ich muss erstmal einen Raum schaffen für Teambuilding.
Absolut.
Die müssen sich kennenlernen.
Absolut.
Muss Empathie entstehen und die ganze Basis dafür quasi.
Ja, und dann, weißt du, dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Dann kommt ja ganz schnell das Stichwort, das Überstichwort der Stunde, psychologische Sicherheit. Ja, und da erlebe ich zum Beispiel auch, dass, weiß nicht, wie dir es geht, dass zu dem Phänomen sagen alle ja. Niemand würde sagen, brauchen wir nicht, ist unwichtig. Die Frage, wie ist es denn um unsere psychologische Sicherheit bestellt, das ist schon mal ein ganz anderer Schnack. Und was ich jetzt in den Unternehmen sehe, es wird sehr viel über Vertrauen geredet im Allgemeinen, es wird sehr viel über psychologische Sicherheit, über Wertschätzung, über Anerkennung von Unterschiedlichkeit. Auf einer, ich bleibe dabei, phänomenologischen Ebene ist das ganz, ganz leicht zu bewerkstelligen. Da hat auch jeder eine Meinung und auch jeder kann da mitgehen. Ja, manche sagen, vielleicht ist mir zu viel drumherum geredet, aber im Grunde so richtig etwas dagegen haben wird niemand. Die Frage, wie sieht das denn hier bei uns damit aus? Oder noch einen Schritt weiter, wie erlebst du persönlich das? Ganz andere Nummer.
Du hast ja immer diese Diskrepanz zwischen einem theoretischen Wert, ne, und der tatsächlichen Umsetzung. Ich weiß noch, heutzutage machen wir es nicht mehr so richtig, aber früher hast du immer im Einstellgespräch, sind Sie ein Teamplayer? Ja, selbstverständlich bin ich ein Teamplayer. Also, ne, klar, alle sind Teamplayer. Und meine Follow-up-Frage auf Arbeitgeberseite war dann immer, dann erzählen Sie mir doch mal das letzte Mal, als Sie in einem Team eine Meinung umgesetzt haben, die nicht Ihre war, wo Sie gesagt haben, Sie würden es so machen, das Team hat sich anders entschieden und Sie haben dann mit voller Kraft die andere Meinung, die nicht Ihre war, umgesetzt.
Also ja, da wird es schon dünn.
Da wird es dann dünn, aber das ist der Unterschied. Ne? Theoretisch, Teamplayer sind wir alle. Ne?
Sind
also super
wir alle.
Geil. Aber wenn es dann mal knallt und auch bei der Diversity, ne? Also hinzugehen, ja, ich bin diverse, ich mag andersartige Leute. Ja, ja, klar. Und dann geht der mal beten oder dann kommt der mal mit seiner Sozialisierung aus den 70er Jahren um die Ecke und dann fängt es auf einmal weh zu tun. Und dann ist die Frage, halte ich das jetzt aus oder nicht?
Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Du hast vor kurzem einen Post abgesetzt, den fand ich interessant.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also finde oft deine Post, aber da ging es um Dekadenz. Und du hast gepostet, sinngemäß, Dekadenz ist es, die Früchte eines Systems zu nutzen, haben zu wollen, von ihnen zu profitieren und sich nicht dafür zu interessieren, wie die eigentlich entstehen. Und das Interessante daran war, du hast den Post so offen formuliert, dass man ihn in alle Richtungen verstehen konnte. Ich habe direkt zwei, aber vielleicht sind sogar noch mehr drin. Ne, es ist einmal das politisch-gesellschaftliche, also hinzugehen und zu sagen, ich mag den Wohlstand in einem Land, aber ich verschließe die Augen vor Dingen, die dafür nötig sind. Ne? Weiß gar nicht, in welche Richtung du gehen wolltest, das kann ich jetzt reinfüllen. Aber sagen wir mal so, im Moment ist der öffentliche Diskurs nicht unbedingt von sehr differenzierten Meinungen dominiert, sondern von sehr einfachen. Und also das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist aber tatsächlich der Arbeitsalltag. Ne? Also so eine New Work-Dekadenz zu haben. Also hinzugehen und zu sagen, ah toll, ich war vor kurzem habe ich mir in Frankfurt ein neues Gebäude einer sehr großen Bank angeguckt. Da gab es, also mein Onkel hat immer gesagt, Furz und Feuerstein gab es da. Ja? Also Büros mit eingebauter Kita, wo du quasi eine Spielecke für die Kinder hattest. Du hattest Kinderbetreuung, du hattest einen Gebetsraum, du hattest ganz viele Freiflächen zum Spielen und so weiter. Ne? Mir geht es gar nicht um die Bank, aber oft ist ja so ein Missverständnis, New Work wäre tolle Inneneinrichtung. Es gibt viele, viele positive Dinge in dieser New Work-Bewegung. Aber wenn ich dann dadurch, ich weiß, ich kann es gar nicht anders sagen, verweichliche und hingehe und habe nicht mehr im Blick, aber das Ganze dient einem Ziel und das Ziel ist es, Umsatz zu machen, Geld zu verdienen, weil wir sind in einem Wirtschaftsunternehmen. Und selbst wenn das nicht so ist, wenn wir in der NGO sind, haben wir einen Purpose. Und der Purpose ist dann meistens, den NGO-Kundinnen zu dienen. Ne? Also wenn es eine Kita ist, ist es auch so. Ne? Ist keine Gewinnerzielungsabsicht oder passiert was. Und wenn man das aus den Augen verliert und sich in diesem ganzen New Work-Gedönse verliert und dann nur noch meditiert und nur noch Mental Health und nur noch Diversity-Panels macht und halt aus den Augen verliert, woher dieser Wohlstand kommt, der das finanziert, dann habe ich auch so eine Art New Work-Dekadenz, oder?
Ja,
so, auf jeden Fall. Ich habe mich in Rage geredet.
Dein Thema. Ja. Ich habe noch, kannst dich jetzt schon mal prophylaktisch aufregen? Mhm. Oder auch nicht? Also mein nächster Post wird in die Richtung gehen, was braucht New Work? Antwort, nix. Gar nix. Weil New Work nicht an der Stelle ist, irgendetwas zu brauchen. Mhm. Also was du beschreibst, ist genau auch wieder diese Mittelzweckverkehrung. Also irgendwann würde ich sagen, haben wir doch mal sowas gesagt, wie wir brauchen eine neue Art des Arbeitens und Wirtschaftens für einen besseren Zielzustand. Also New Work ist doch nicht der Zielzustand, ist doch kein Ziel. Das ist doch die Art und Weise, die wir ändern wollen zu arbeiten, damit wir, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, besser zusammenarbeiten, natürlich aber auch eine gesunde, vernünftige Wertschöpfung erzielen. Also nochmal. Ich habe es hier neulich auch in dem Brand 1 Interview gesagt, wir haben uns ja immer noch zur Wertschöpfung verabredet. Ja. Mhm. Und das darf unter Einvernehmen stattfinden mit ganz viel Feelgood, ja. Und das ist nicht das Ziel. Das Wohlfühlen ist nicht das Ziel.
Output, ne, ist das Ziel.
So, das ja. Output ist, dass wir den Unternehmenszweck bestmöglich erreichen, bei bestmöglicher Gesundheit und Einvernehmen und allem und von mir aus Sinnerfüllung, alles wunderbar. Ja? Nur dieses, ich glaube, dass da eine ganz seltsame Mittelzweckverkehrung stattfindet. Ich habe auch gerade gestern wieder gelesen, was brauchen wir, damit New Work gelingt? Ja, warum soll denn New Work gelingen? Ich dachte, es sei andersrum. Ich dachte, wir brauchen New Work, damit wir am Ende sagen, so macht Arbeit Spaß, so bringt Arbeit ein vernünftiges Ergebnis. So kann jeder sich bestmöglich mit seinen Qualitäten einbringen, dass am Ende für alle was Gutes entsteht.
Ja, vor allem diese Umkehr, was brauchen wir dafür, die ist ja auch ganz gefährlich, weil dann sagst du, nee, wir brauchen Geld, wir brauchen Zeit und wir brauchen eine Stabsstelle,
immer.
New Work.
Ja.
Haben wir alles drei nicht, können wir kein New Work machen, also bitte ganz alles genau. Weiter wie vorher.
So, und deine Dekadenz, also die Dekadenz, ich hatte tatsächlich, das kam aus einem politischen Gedanken raus, dass ich schon lange die Beobachtung habe, dass wir uns ja jahrelang erzählt haben in Deutschland, dass die echte Dekadenz, finde ich, besteht ja darin, dass wir uns lange erzählt haben, wir könnten uns gleichzeitig es leisten, uns null für Politik zu interessieren und gleichzeitig alle Insignien einer freiheitlichen Demokratie zu genießen. Und das ist dekadent. Und wenn wir das übertragen auf unseren Arbeitskontext, sehe ich da tatsächlich Parallelen, weil ich finde schon im Moment driftet das so ein bisschen in eine sehr starke Autonomiediskussion. Wie können wir noch mehr dafür tun, dass die Autonomie des Einzelnen bestmöglich gewährleistet ist, wo ich sehr dafür bin, und die Gegenseite, das Eingebundensein, etwas für das, ich will jetzt nicht das Wort Kollektiv bemühen, aber für das, worum es uns im Kern geht, dass das ein Stück weit in den Hintergrund gerät. Und da fehlt mir ein Gegenüber. Also wir sehen diese ganzen Freiheiten und Flexibilitäten, die ich ja selbst auch genieße und du auch und die wir auch alle schätzen und auch mit Zähnen und Klauen verteidigen. Ja? Stichwort flexible Arbeitsstrukturen. Das ist toll. Und wir dürfen aber auch uns immer wieder vor Augen führen, die haben einen Preis. Und wie viel sind wir bereit, als Unternehmen, als Individuum, als Team dafür zu zahlen? Und diese Aushandlung, die kommt mir zu kurz im Moment. Es ist, ja, das insofern, und das kann im schlimmsten Fall in der Dekadenz münden.
Ja, also ich bin da ganz bei dir. Das ging uns ja auch, platt gesagt, so lange so gut, dass wir daran gewohnt waren. Das ist immer nur in eine Richtung. Man kannte immer nur eine Richtung. Ne? Also es ist ein Verlust. Also wenn mein Urlaub dieses Jahr nicht größer und weiter weg ist als der Urlaub nächstes Jahr, habe ich irgendwas falsch gemacht. Und allein die Fähigkeit zu sagen, naja, wir hatten jetzt ein paar fette Jahre und jetzt ist es mal ein bisschen anders, deswegen geht das in die andere Richtung. Und das nicht als, weißt du, was ich meine? Und das,
ja, total.
Die, also ne, du kannst auch, Resilienz ist ja auch so ein Trendwort, aber tatsächlich ist das was für mich, wo ich gerade einen Artikel drüber geschrieben habe, gesagt habe, wir haben gesellschaftlich so einen Wohlstand gehabt, und das kannst du Dekadenz oder Verweichlichung oder wie auch immer du es nennen willst, aber dass wir komplett, naja, fast schon unresilient da rausgegangen sind.
Naja, und nochmal, wenn wir uns nochmal überlegen, woher eigentlich der Gedanke von New Work, und nochmal, ich bin kein Gegner von New Work, ich bin ein Gegner von einem sehr überstrapazierten Verwenden und vor allen Dingen undifferenzierten Verwenden des Begriffs und vor allen Dingen von dieser Selbstverzweckung. Davon bin ich wirklich zutiefst nicht angezogen.
Angewidert,
ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen sehr stark, aber ich, komischerweise kam das Wort auch in meinen Kopf. Du weißt, was ich meine. Und so, jetzt ist der Faden weg, wo war er? Also diese Selbstverzweckung, das ist tatsächlich ein Punkt, der mich umtreibt. Und wenn wir uns nochmal an den Kern zurückspulen oder an den Anfang zurückspulen, war damit ja auch verknüpft eine Kapitalismuskritik. Also sprich, das Wachstumsparadigma in Frage zu stellen. Gleichzeitig sehen wir aber jetzt in bestimmten New Work Bubbles ein krasses Wachstumsdenken für mehr Wachstum an persönlicher Freiheit. Also wenn ich ein Fragezeichen hinter den Wachstumsgedanken habe, dann kann ich den logischerweise nicht nur in Bezug auf die Ressource Euro haben, in Bezug auf die Ressource Wertschöpfung, sondern auch in Bezug auf Zeit, in Bezug auf persönliche Freiheit, in Bezug auf Individualismus. Insofern würde ich sagen, im Sinne der Fridtjofschen Sozialutopie müssen wir da den Gegenpol mitdenken. Da kann es nicht um ein Mehr für jeden Einzelnen gehen. Das ist ein Widerspruch in sich und den sehe ich so wenig diskutiert in der New Work-Szene.
So, pass auf, jetzt kommt der Hot Take. Ich schmeiße jetzt die These rein. Wenn ich New Work zum Selbstzweck betreibe, dann mache ich das aus Egoismus. Ich optimiere mich selbst da drin. Ja. Also und da kommen wir zu dieser Dekadenz. Also ich optimiere meine Arbeitszeit, ich bin zu Hause, ich muss keine Einschränkungen mehr annehmen, ich muss keine Kompromisse mehr machen, ich arbeite, wenn ich will und wann ich will. Und dann sind wir fast schon wieder bei diesem Generationenkonflikt, ne? Dass die Alten dann sagen, ja, Jürgen wollt ja alle nur noch so arbeiten. Aber tatsächlich kann ich doch, also ich habe das, ich weiß nicht, ob du es schon beobachtet hast, ich habe das schon beobachtet in Organisationen, dass sie dann in dieses New Work einfach auch Arschbombe und zu weit rein sind.
Ja.
Und dann hast du auf einmal da und die Produktivität geht runter und du sagst, Leute, jetzt ist es wirklich hier mittlerweile ein antiautoritärer Kindergarten und es wird eng, weil es wird nicht mehr gearbeitet.
Naja, es ist, weiß nicht, ob antiautoritär, aber zumindest können dann so Dynamiken entstehen, die dann eher an Verteilungskampf interessieren. Und wie du sagst, also wo das individuelle Wohl sehr stark im Vordergrund steht, und das ist natürlich ein Problem. Da haben wir ein Problem. Auch wenn ich jedes einzelne von diesen Bedürfnissen menschlich total nachvollziehen kann und zum großen Teil auch teile, logischerweise. Ja? Und jetzt kommt wieder der Gegenspruch oder der vermeintliche Widerspruch. Wenn sich jetzt Unternehmen hinstellen und sagen, siehst du, die Jankowski sagt auch, jeder sein Sichtdenken ist egoistisch, sollen die mal alle wieder schön zurückkommen? Na, da sage ich mal Prost Mahlzeit. Also mein Spruch dazu kennst du, die Zahnpasta geht nicht mehr in die Tube zurück. Ja? Das heißt, wir müssen da in eine wirklich an der Stelle erstmal neues Ausverhandeln kommen und eine Bewusstheit machen, dass da zwei Kräfte vermutlich in vielen Unternehmen gerade nicht in einer guten Balance sind.
Was hast du denn gefunden bei deiner Forschung so zum Thema Umgang mit Kritik? Also auch jetzt Feedback-Kultur, nicht die Shishi-Feedback-Kultur, sondern harte Ansagen machen oder Umgang mit Zwängen, Umgang mit Konflikten.
Also wenn du jetzt anspielst auf das Thema, wie läuft das unter dem Eindruck von mehr Remote-Arbeit, würde ich sagen, es ist mindestens mal nicht leichter geworden. Ja? Also ich habe mich noch nicht so oft digital gestritten. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich finde es anspruchsvoll. Also ich finde es sowieso schon immer eine Komfortzone-Erweiterung, sich mit Kollegen zu streiten. Ist mir gelungen in der Vergangenheit, ich gebe es zu. Digital finde ich das ein anspruchsvolles Thema. Kontroversen trotzdem in der Sache nicht auf der persönlichen Ebene auszutragen, die verflüchtigen sich dann eher ins Subtile und dann wird es unschöner. Wenn eher Dinge vermieden, nicht angesprochen, der Raum an Ungesagtem wird größer und an Unausgesprochenen damit das Potenzial an Missverständnissen auch.
Also das wäre auch meine Beobachtung. Es ist schon einfacher, Dinge anzusprechen hier so in dem Raum, weil ich rieche dich jetzt nicht, ich habe kein Pheromonkontakt, ich kriege nicht die ganz, ganz kleinen Bewegungen mit. Deswegen ist es einfacher, dir jetzt eine vermeintlich sachliche Kritik irgendwie vor den Latz zu knallen. Das aufzulösen und aufzulösen, was da alles passiert, ist viel, viel schwieriger hier. Ja, da muss ich Sachen lernen,
sagen, Handwerk. Ist beziehungsweise die Versuchung, das auch mit einem Mausklick zu beenden und da ein Vermeidungsverhalten eher zu etablieren, ist ziemlich groß.
Ich werde es nie vergessen, wie wir mal so eine New Work-Dekonstruktion gemacht haben und haben versucht rauszufinden, was muss diese Organisation denn, was fehlt jetzt in diesem neuen und in diesem hybriden Welt. Und da war jemand, der gesagt hat, ich habe einfach seit Jahren jetzt, seitdem Corona ist, nicht mit meinem Chef über Geld geredet. Und dann haben wir das rausgearbeitet, dass das standardmäßig, ich gehe ins Büro und ich taxiere den und ich habe dann kriege ich ein, weiß ich, wann er Zeit hat, wann er gut drauf ist.
Genau, das Abpassen.
Ne, dann trigger ich es mal an, dann gucke ich mal, dann sage ich mal hier, wir müssen nochmal wieder über Geld reden und je nachdem, wie er reagiert und ich kriege quasi die gesamte Bandbreite von Reaktionen, weil ich neben ihm stehe und das kann ich bespielen. Und derjenige, soll ich dem Meeting einsetzen und schreibe rein Gehaltsverhandlung oder was? Da kann ich es ja gleich lassen.
Oh, ganz schlechter Termin, böses Öhrchen.
Ja, so. Dann ist er ja vorbereitet. Dann, so.
Ja. Es gibt im Digitalen keinen günstigen Moment. Ne? Dieses günstige Moment, das ist so schwer, weil da, das ist eben dieses nicht kuratierte, nicht intendierte, da ein Gefühl für zu kriegen, das ist verdammt.
Also ich will nicht sagen, es gibt es nicht.
Nein, aber schwer.
Es passiert nicht von alleine. Jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, dass wir aus einer Welt kamen, wo ganz viel, ne, also ein Raum, um mal sich privat zu treffen, der wurde einem auf dem Servierteller, ne? Ja, ne, ich mit den Kollegen in der Kaffeeküche oder wenn wir zum, ne, bei uns war das dann immer der Weg zum Mittagessen, ne? Du latschst irgendwie, wir haben keine Kantine, latschst zu irgendeinem Restaurant und auf dem Weg, das war immer, hey, wie geht's den Kindern, was geht denn da los? Habe ich nicht mehr. Ich kann doch niemandem hier in Teams eine Stunde einstellen. Ich will mal privat mit dir reden. Da denken die alle, ich versuche zu flirten oder sowas. Mhm. Das zu kreieren, ist halt einfach ein Job. Der muss gemacht werden, oder?
Ich denke schon. Und ich glaube, da sind natürlich auch jetzt Tech-Anbieter dran, das irgendwie abzubilden und sich da kluge Gedanken zu machen. Und da passiert ja auch schon eine Menge. Ja. Und ich glaube, es wird anders. Es wird ein Surrogat werden, das wird sich anders anfühlen als das, was du gerade beschrieben hast. Und auch daran werden wir uns gewöhnen. Ja, also ich glaube nicht, dass wir 10 Jahre auf eine Gehaltserhöhung verzichten, weil wir halt digital das nicht hinkriegen. Der Übergang ist dämlich.
Nee, aber das glaube ich auch. Aber ich meine, es gibt ja immer Entwicklung. Ne? Vorhin waren wir da in der Jugend, hatte ich nur irgendwie ARD und ZDF und was ganz Komisches. Und dann habe ich halt geguckt, was da lief und mittlerweile habe ich mehr und habe das auch hingekriegt. Ne? Früher haben wir uns ganz anders verabredet. Ich habe neulich so einen Film geguckt, wo jemand sich verabredet hat und dann mussten die zu einer gewissen Uhrzeit an dieser Telefonzelle sein, weil es dann geklingelt hat. Meine Kinder haben davor gesagt, ich habe es nicht verstanden. Nicht. Ich habe es versucht zu erklären, was da gerade passiert. Und die haben immer, ja, aber die, warum nehme ich ihr eigenes Telefon? Ja, die haben keins. Wieso haben die kein eigenes Telefon? Aber ich meine, das ist ja eine Veränderung, die da passiert. Das wird auch so passieren, da kann auch eine Gesellschaft lernen und da können auch gesellschaftliche Prozesse lernen. Aber ich habe eben so ein bisschen, ich habe von dir gelernt, man muss im Podcast immer, wir gucken, wir sehen uns ja, aber das immer beschreiben. Ich hatte gerade eine sichtliche Gesichtsentgleisung, als du mit Tech-Anbietern gesprochen hast, weil ich da halt auch ein bisschen vorsichtig bin, was da so ein Messias-Effekt ist. Ne? Dann ist man da und merkt, es läuft nicht so richtig rund, wir wissen nicht warum, wir wissen nicht, was uns fehlt, wir haben die Hausaufgaben nicht gemacht. Wir wollen nicht zurück ins Büro, das geht irgendwie nicht, weil du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube, dann verlieren wir die halbe Belegschaft, die gehen woanders arbeiten, wo sie zu Hause arbeiten können. Und jetzt kommt jemand und verspricht uns die Erlösung, wenn ich dem nur Geld gebe für sein Tech-Ding, ob das jetzt hier Gathertown ist oder irgendwas anderes, dann wird das schon laufen. Und das ist ja, ne, da sind wir uns einig, bei den vielen von diesen New Work-Trends, ne, das ist dann die Schlangengift-Verkäufer, die dir out of the box einfach die Lösung das geht nicht für das, worüber wir hier reden.
Ein Tool kann unterstützen, aber das kann das Problem im Kern nicht adressieren. Also wir müssen das Problem im Kern verstehen und dann können wir sehen, ob es eine vernünftige Lösung dafür gibt oder wie die bestmöglich aussehen kann. Also ich glaube, bleiben wir nochmal bei dem Thema, was schon passieren kann, ist, dass Vermeidungsstrategien sich etablieren werden, dass wir also bestimmten unangenehmen Dingen strukturell aus dem Weg gehen können und das wird einen nachhaltigen Impact haben und hat es ja jetzt schon. Also wir haben ja diese Phänomene wie Ghosting im Privaten, wir sehen es aber auch in beruflichen Kontexten, das ist ein Vermeidungsverhalten, das ist ein, da habe ich keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Ich habe so viele Optionsmöglichkeiten, mit jemand anders drüber zu sprechen, der Sache aus dem Weg zu gehen. Das ist ein ungünstiges Muster, was sich zeigt. Die Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen, die wir wirklich bearbeitet haben wollen, da werden wir für Sorge tragen. Jetzt ist ja die Aufgabe, das eine leichter zu machen und das andere dafür zu sorgen, dass das nicht komplett aus den Augen verliert. Also, dass wir wirklich nicht in so eine Ghosting Situation reinkommen. Und ich glaube, das ist schon auf kommunikativer Ebene ein Riesenthema für die nächsten Jahre. Das ist nicht nur ein Führungsthema auch, das ist auch ein Thema vielleicht auch von Technologie, sicherlich auch unterstützend, aber auch von Zusammenarbeit. Also ja, das denke ich, wird ein großes Thema sein und bleiben für die nächsten Jahre.
Wie sieht denn aus deiner Sicht die Führung der Zukunft aus in 5 Jahren?
Ui, große Frage. Also Führung in Zukunft wird sich wahrscheinlich noch mehr die Frage der Legitimation stellen. Also was legitimiert mich? Reicht da der Titel? Reicht da eine Fachlichkeit? Also ich glaube, da brauche ich eine gute Antwort drauf. Und das fängt schon mal damit an, dass ich als Führungskraft für mich anerkennen muss, dass Führung viel mehr ein Phänomen als eine Rolle ist. Das heißt, auch wenn ich nicht im Raum bin, passiert Führung. Mhm. Wenn ich das verstehe, dann bin ich auch schon mal ein bisschen geschont davon, so Allmachtsfantasien zu entwickeln, dass alles nur aufgrund meiner Grandiosität in Sachen Führung passiert. Und also das finde ich ist schon mal so das Erste, diese gedankliche Trennung zwischen Rolle und Phänomen. Das Nächste, wie gesagt, was ich eben ausgeführt habe, und ich glaube, dass ich betrachte immer so 4 Funktionen von Führung, nämlich das Thema der Experte sein, der Manager sein, Leadership übernehmen oder Coach sein. Das sind ja so 4 Funktionen, die kann man vielleicht noch weiter ergänzen, die das Spannungsfeld von Führung aufmachen. Und das wird bei jedem anders aussehen, aber allein da eine Reflexion zu haben, wo stehe ich da in meinem Führungsverhalten und wo sind vielleicht noch Funktionen, die sind unterentwickelt, da ist noch ein Potenzialfeld. Wo bin ich vielleicht, welche Rolle lebe ich zu stark? Das kann ich einmal in der Selbstreflexion machen, aber auch stärker in der Reflexion mit dem Team. Und das glaube ich schon. Also dass Führung jenseits der, was ich eingangs sagte, Legitimation, sich nicht ständig wieder zur Option stellen muss. Also um Gottes Willen, ich muss nicht als Führungskraft jeden Tag dann reinkommen und sagen, und darf ich noch euer Abteilungsleiter sein? Das wäre natürlich das andere. Aber wenn ich diese 4 Funktionen nochmal sehe, ich glaube, das macht schon Sinn, das auch durchaus mal in einem 360-Grad-Dialogformat zu besprechen. Wo sehe ich mich? Wo seht ihr mich? Und gibt es vielleicht Funktionen, die bei uns unterrepräsentiert sind in Sachen Führung?
Ich hatte jetzt ein paar Fälle von Führungskräften, die ja auch, ich sag mal, überkompensiert haben. Ne? Die wurden zu Führungskräften und jetzt ist man modern und sagt, okay, wir wollen nicht mehr Führungslegitimation. Das ist jetzt der neue Chef, der sagt, wo es lang geht. Und dann hat er quasi diese formelle Macht gekriegt. Da glauben wir auch alle nicht mehr dran. Das wissen wir auch, dass das nicht reicht. Aber die hatten dann gar nichts mehr, keine Legitimation mehr. Es gab keine Announcements, gab keinen,
die schwimmen.
100 Leute übernommen. Und dann habe ich mal gesagt, okay, aber wurdet ihr denn irgendwie eingeführt? Gab es irgendwie eine Aussage, der führt jetzt hier den Bereich? Hast du irgendwie erklärt, was so ein paar Werte oder Ziele sind, um die es geht oder sowas? Nee, das mache ich nicht. Das ist doch total traditionell, das ist doch ganz altbacken. Da habe ich mit den Mitarbeitern geredet und die sind komplett desorientiert, ne, und sagen, wie ist denn der neue Chef? Ich weiß gar nicht genau, ob der mein Chef ist, Holger. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Also auch da muss ich gucken, ne, dass ich nicht in so eine durch jetzt neue Arten zu arbeiten und neu und wir reden über Empathie und wir machen Schulungen und so, dann auch in eine Funktionsbeliebigkeit rutsche.
Naja, was du beschreibst, ist ein Vakuum. Und wir wissen alle, was mit dem Vakuum passiert, das füllt sich.
Genau.
Also das heißt, wenn die Person, die eigentlich dafür vorgesehen ist oder ja oder die Kräfte, wenn die nicht in die Funktion treten, dann kannst du schön zuschauen, was passiert. Schneller als du bis 3 zählen kannst, wird sich dieses Loch gefüllt haben und dann so, wie es steht. Und dann ist das erstmal so. Also das haben wir alle schon erlebt und das ist deswegen diese Idee zu sagen, wir machen jetzt mal breitere Führungsspannen und wir machen jetzt flachere Hierarchien. Gleichzeitig macht bitte ein bisschen mal einen auf moderne Führung, ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Wege, wie ich es tun kann.
Insbesondere die breitere Führungsspanne.
Ja, ganz besonders, ja.
Da sind wir uns einig. So, aber nochmal, vielleicht um es ein bisschen am Ende mal einzutüten, mal es zusammenzubringen. All die Organisationen, die du dir angeschaut hast und die InterviewpartnerInnen, die du hattest, was sind denn so die Best Practices für eine veränderungsstabile Organisation oder Arbeit heutzutage? Was kristallisiert sich denn raus für dich?
Also ganz spannend. Ich komme gerade heute Morgen, hatte ich einen Workshop in einem Führungsgremium zur strategischen Ausrichtung, also Leitbildentwicklung. Da sind wir genau an den nämlichen Fragen vorbeigekommen. Und womit haben wir angefangen? Ganz unsexy, ne? Ganz unsexy, nicht mit dem Purpose, Nicht mit irgendwelchen Golden Circles, sondern wirklich mit einer ganz lupenreinen Bestandsaufnahme. Mhm. Also mit einer ganz klaren, ich glaube, Wolf Lotter nennt das ja immer so schön, Inventur, Schräubchen zählen. Ne? Was ist da? Was darf bitte unbedingt auch bleiben? Wo sind wir ganz ehrlich? Da fehlt uns nochmal. Was würde jemand über uns sagen, der uns furchtbar gerne hat, uns aber gut mit uns meint und uns ungeschminkt die Wahrheit sagt, was richtig bescheiden läuft? Ne? Also diese, sich das anerkennen. Und dann sind wir echt noch 5000 Schritte tiefer, ein bisschen in den kleinen Schmerz rein. Und danach waren alle erstmal total glücklich, weil erstmal so ein sortiertes Bild dessen war und in dieser Gegenwarts- oder gegenwärtigen Bestandsaufnahme haben sich ja schon ganz viele kleine Abziehbildchen gezeigt für das, wo wir hinwollen. Ja, also ganz vieles, wo wir sagen, ja, das unbedingt. Und dann wirst du nämlich auch weniger angreifbar, wenn sich in deinem Umfeld etwas ändert. Also sprich, wenn sich zum Beispiel dein Geschäftsmodell ändert, weil so etwas Verrücktes wie Generative AI auftaucht, ja, und du sagst, oh blöd, ich bin jetzt ein Übersetzungsbüro, ziemlich dämlich. Ja. In dem Fall ist das wirklich existenziell, aber wenn ich verstehe, was denn meine Dienstleistung, mein Verständnis im Kern ausmacht, dann ist es leichter, auf ein anderes Geschäftsmodell zu wechseln, als wenn ich sage, ich verkaufe halt Schrauben. Ja,
das heißt konkret
Bestandsaufnahme.
Bestandsaufnahme, ganz auch der klar. Blick nach innen. Nicht gucken, oh, die Nachbarn fahren das Auto, das ist gut, hier, das machen die anderen, sondern was mache ich, was macht mich aus und woran muss ich arbeiten?
Jein, also bei mir anfangen, aber nicht aufhören. Also schon auch gucken, also schon auch den Blick auf den Markt, weil sonst sind wir wieder sehr selbstreferenziell. Also ich würde immer mit mir anfangen und dann würde ich schon auch auf jeden Fall mal hingucken, wo liegen denn auch Chancen, Risiken im Außen. Ja, also das gehört für mich zur Hausaufgabe unbedingt dazu. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall wichtig. Ich bin an der Stelle auch wieder ein Freund von Fokus. Lieber 3 Handlungsfelder erkennen und die dann auch sauber ableiten. Auf die will ich mich fokussieren, weil du und ich, wir wissen alle nicht, wie die Zukunft sein wird. Nur eins wissen wir, wenn wir uns damit gar nicht beschäftigen, wird sie irgendwie kommen und wir sind dann irgendwie damit drin oder auch nicht. Deswegen lieber 3, 4 Kernfelder rausgucken und schauen, welchen Beitrag können wir da leisten, was können wir dafür tun, was müssen wir dafür noch tun, was müssen wir in uns, um uns herum entwickeln. Und das finde ich schon mal ganz wichtig. Also erstmal Bestandsaufnahme, ganz wichtig. Pick your fights, also such dir ein paar scharfe Handlungsfelder und nicht auf 20 verschiedenen Hochzeiten tanzen.
Wie man bei OKR sagte, ne, der John, wie heißt der mit Nachnamen? Dörr, ne, der gesagt hat, es ist überhaupt kein Wettbewerbsvorteil, die 100 Dinge zu kennen, die man mal machen müsste. Es ist ein Wettbewerbsvorteil, 3 davon schnell
gemacht
fertig zu
haben.
Kriegen.
Genau.
Okay, also Orientierung, Inventur, Markt gucken, Fokus.
Fokus auf jeden Fall.
Dinge umsetzen. Ist die Gestaltung von Kultur, der Aufbau von Kultur Chefinnensache in einer Organisation? Ist es Systemfrage? Sind es die Menschen?
Jetzt hast du ja schon alle 3 genannt. Also ich würde sagen, in allererster Linie ist es keine Frage von Zuständigkeit. Ja, es gibt kein Deputy of Culture. Also Kultur liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen.
Naja, die ganzen Personalabteilungen werden jetzt alle in People and Culture umbenannt, ne?
Ja, genau. Dann dürfen die auch gerne mal Kultur machen. Ich sag mal toi, toi, toi. Also klar, ja, du wirst sicherlich etwas an den Strukturen ändern müssen. Und auch da wieder aus meiner Sicht, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ist Kultur nicht das Ziel, sondern Resultat dessen, was ich tue, was sich entwickelt. Und da trägt jeder Einzelne zu bei. Und ich persönlich, ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, ich persönlich glaube eher an eine implizite Hebelkraft, also sprich über veränderte Strukturen, Verhalten zu beeinflussen, Abläufe zu beeinflussen, Dinge zu verändern, ist für mich der bessere Weg, als sich hinzustellen und die Kaffeetassen zu bedrucken. Ja, mit zum Beispiel, das sind unsere Werte, für den Fall, dass sie es vergessen haben. Ja, also das ist ein bisschen zynisch. Ich glaube eher an die implizite, an die indirekte Beeinflussung von Kultur, dass man sie gestalten kann. Das ist für mich eine Binse. Natürlich kann man sie gestalten, nur vielleicht nicht durch explizite Mindset-Schulung. Da hätte ich ein Fragezeichen.
Also ein vorgegebenes Mindset zu vermitteln.
Ja, genau. Genau. Am besten noch so mit Ist und Soll und Delta und Maßnahmenplan. Genau.
Ja, hier stehen wir heute. Wir jammern sehr viel. Morgen habt ihr viel mehr Mut und vertraut euch gegenseitig.
Genau.
Wie denn? Ja, das findet ihr schon raus. Geht mal los.
Genau.
Ja, letzte Frage. Was empfiehlst du den Hörerinnen ganz konkret? Eine, irgendwie eine Sache, wo du sagst, ab morgen mehr Artischocken essen oder, also, weißt du, was ich meine? Was kann man machen, um ab Montag kommen wir raus, um in dieser Woche noch veränderungsstabiler zu werden?
Ja, das ist ja immer so, wie geht der Sinn des Lebens? Also Fokus, eine kleine Fokusübung. Mir ist Folgendes aufgefallen. Und das ist wirklich eine mentale Übung. Ich habe es, glaube ich, auch irgendwo mal geschrieben oder gesagt auch. Also ich habe irgendein Foto gesucht auf meinem Handy und dann habe ich so das ganze Jahr so auf einen Bildschirm quasi gepackt und dann habe ich gesagt, boah, in dem Jahr, da habe ich ja fast nur Bilder mit Post-its. Mhm. Ja, das war irgendwie Workshop, Workshop, Workshop. Dann ein Jahr, da haben wir einen Hund bekommen. Oh, nur Hund, 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 Hund. Ja. Ein Jahr, da habe ich so viel gestrickt, nur Mützen, 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 Mützen. Ja, jetzt war irgendwie nur Good Work, Good Work, Good Work. Das heißt, ich habe im Nachhinein sowas wie ein Motto, so eine rote Linie, so einen roten Faden, sagt man besser, erkannt. Und konnte das ja so im Nachhinein unter so ein Motto stellen. Mhm. Und ich nehme dieses Bild in die Zukunft und versuche, so ein Motto zu kreieren, unter dem, also das ist jetzt sehr auf der Individualebene, aber ja. Du hast mich ja auch auf der Individualebene ja. adressiert. Was könnte so das Motto sein? Was sind so Bilder, die ich ganz viel sehen will? Mhm. Und das ist zum einen so ein Triggern seiner Zukunftsfähigkeit, ja, also auch einer hoffnungszugewandten Öffnung für die Zukunft und gleichzeitig aber auch das Thema Fokus. Mhm. Ja, was sind Bilder, die finde ich total cool?
Also auch davon, quasi sich selbst so eine Art Megatrend zu geben, ne?
So ein bisschen, ja, genau. Sei dein, ganz genau, Holger, sei dein eigenes Zukunftsinstitut.
Ja, sehr schön. Besser wird's nicht. Dabei belassen wir es für heute. Liebe Jule, vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Danke für die Einladung, war sehr schön bei dir.
Und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.